SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
19. Juli 1839. Erste öffentliche Pissoirs werden in Paris errichtet.
Was haben eine japanische Sagengestalt, ein römischer Kaiser und ein Papst mit Bedürfnisanstalten zu tun?
Dazu später mehr.
Öffentliche Toiletten sind meistens Aufreger.
Und selten Orte der Freude.
Immer irgendwie ein bisschen süffig, immer irgendwie ungepflegt, immer irgendwie. Nein, möchte man nicht unbedingt hingehen.
Wenn man muss, dann muss man.
Bevor man die Hosen macht, ja.
Damit man sich nicht in die Hosen macht
oder wild pinkelt,
gibt der Polizeipräsident von Paris am 19. Juli 1839 bekannt:
Ich habe versuchsweise auf dem Boulevard Montmartre und dem Boulevard des Italiens die Errichtung von Plakatsäulen mit Innenurinalständen gestattet.
Die Pissotière-Säulen, auch Vespasienne genannt, sollen die Männer davon abhalten,
jederzeit und allerorts
die Stadt mit Urin zu fluten.
Nichts wird respektiert. Weder stark frequentierte Spazierwege, noch geweihte Kultstätten, noch Denkmäler glorreicher Taten. Alles, vom bescheidensten Lädchen bis zu den Mauern des Louvre, trägt Spuren dieser Vandalengewohnheit, dieser gemeinen Schändungen.
Die Kombination aus Plakatsäule
und Pissoir
sorgt nicht nur für Begeisterung.
Keine Frau, und sei sie am Arm ihres Mannes, kann es sich leisten, Plakate auf Notdurftsäulen zu betrachten.
Nicht betrachten und erst recht nicht benutzen.
Denn für Frauen entstehen erst 1902 rund ein Dutzend Notdurftchalets.
Zum Vergleich.
Zu dieser Zeit gibt es für die Herren bereits 5200 Stehplätze in 1600 Bedürfnisanstalten.
Weil Frauen in dem öffentlichen Stadtbild natürlich nichts zu suchen hatten. Und deswegen mussten die sich dann immer noch was anderes überlegen. Aber die hatten ja große Röcke.
Ja, sonst halt Beine zusammenkneifen.
Wo und wann die wirklich allererste öffentliche Toilette der Geschichte gestanden hat?
Das wird wohl nie geklärt werden. Vielleicht in Mesopotamien.
2400 vor Christi.
Archäologen haben dort im Nordpalast von Esnuna 7 nebeneinander liegende, in Stein gemeißelte Löcher gefunden.
Für die kann es nur eine Erklärung geben.
Hier konnte, wer musste.
Den Römern wird sogar eine regelrechte Latrinenbesessenheit nachgesagt.
Das waren Gemäuer, in denen bis zu 20, 25 Menschen Platz hatten und die sind dort nebeneinander dann auf Marmorbänken gesessen, die alle dann ein Loch in der Bank hatten. Das war ein ganz normales Happening irgendwie. Ich bin Florian Kienast, ich bin freier Journalist und Autor. Ich habe einige Bücher geschrieben.
Und das Buch, das zu unserem Thema passt, heißt
Was ist was? Die Toilette. Untertitel Alles zum stillen Örtchen.
In den Latrinen ist es aber eher laut als still.
Es war auch gleichzeitig ein Ort, an dem Geschäfte gemacht worden sind. Und tatsächlich stammt aus dieser Zeit diese heute so bekannte Redensart, ich gehe mein Geschäft machen.
Geschäfte in mehrfacher Hinsicht.
Denn der Urin wird von den Latrinenbetreibern gesammelt und weiterverkauft.
Als Mittel zur Gerbung von Leder.
Kaiser Vespasian will mitkassieren.
Und führt die Latrinensteuer ein.
Der Sohn von Vespasian, der Titus, hat dann gesagt, Vater, das kannst du doch nicht machen, irgendwie hier die Latrinenbesitzer zur Kasse zu bitten. Der Vespasian hat ihm dann das Geld, das er aus diesen Steuern eingenommen hatte, unter die Nase gehalten und hat ihn gefragt, riechst du denn was? Und der hat gesagt, nein, ich rieche nichts. Und daraufhin hat der Vespasian gesagt, na siehst du, Geld stinkt nicht, pecunia non olet.
Die Franzosen amüsieren sich sehr über diesen Ausspruch.
Und deshalb nennen sie die öffentlichen Toiletten bis heute Vespasienne. Mit dem Zerfall des Römischen Reiches ist auch die gehobenere Klokultur dahin.
Im Mittelalter erleichtert man sich hinter einem Busch oder in einer Hausecke.
Und um das Jahr 1800 herum bieten mobile Abtrittsanbieter ihre Dienste an.
Diese sogenannten Buttenweiber, Buttenmänner, die hatten einen langen Mantel und über ihren Schultern auf einem Joch hängend links und rechts zwei Eimer mit einem Deckel. Und wer jetzt mal dringend aufs Klo musste, der ist dann zu diesen Menschen hingegangen und konnte sich dann natürlich gegen einen kleinen Obolus unter diesem Mantel verstecken und konnte dort dann sein Geschäft verrichten.
Die Abtrittsanbieterinnen,
meistens sind es nämlich Frauen,
verkaufen das Urin an die Färber
und machen so ein doppeltes Geschäft.
In europäischen Großstädten wie Paris und London setzt sich Mitte des 19. Jahrhunderts schrittweise die Kanalisation durch.
Auch deutsche Metropolen wie Berlin, München und Hamburg ziehen nach.
Doch mit öffentlichen WCs lässt man sich noch Zeit.
So kursiert an der Spree 1850 der Spottvers an den damaligen Berliner Polizeipräsidenten Karl von Hinkeldey.
Ach, lieber Vater Hinkeldey, mach uns für unsere Pinkelei doch bitte einen Winkel frei.
Berlins oberster Polizist hat eine Idee für eine Lösung des drängenden Problems.
Er erlaubt Ernst Littfass, seine Werbesäulen aufzustellen.
Mit der Bedingung, nach dem Pariser Vorbild in einigen Pissoirs einzubauen.
Die Säulen werden im Sommer 1855 feierlich eingeweiht.
Begleitet von einem Musikchor, der eine eigens komponierte Polka spielt.
Aber von den Urinalen keine Spur.
Der Berliner Magistrat fühlt sich getäuscht und beklagt die Littfaselei.
Polizeipräsident und Littfass reden sich raus.
Aufgrund fehlender Wasserleitung sei die Pissoir-Idee nicht umsetzbar gewesen.
In den 1920er Jahren gibt es für die männlichen Berliner gut 100 öffentliche Pissoirs.
Scherzhaft Café Achteck genannt.
Grün lackiertes Gusseisen, florale Muster, Tageslicht.
Einige dieser Edelpissoirs stehen noch heute in Berlin.
Dazu Stadtführerin Anna Hase.
Früher konnten dort 7 Herren gleichzeitig Pipi machen. Die Achterecke war der Eingang. Und es heißt Café Achteck, weil man dort seinen vorher getrunkenen Kaffee wegbringen konnte.
Es ist mal wieder eine Garage, die 1973 der Ort für eine Erfindung werden sollte.
Der Tüftler, ein amerikanischer Soldat, der in Deutschland stationiert ist.
Fred Edwards hieß der. Und der hatte damals irgendwann mal die Lust verloren, in der Kaserne neben seinen Kameraden sich auf den Donnerbalken zu setzen.
In seiner Garage im nordrhein-westfälischen Velbert zimmert sich Fred Edwards ein kleines Bretterhaus.
Mit Urinal, Fallgrube und Sichtschutz.
Fertig ist das stille Örtchen,
das an fast jedem Örtchen stehen kann.
Zur Vermarktung fehlt nur noch ein hübscher Name.
Dixie.
In Anlehnung sowohl an ein altes Modell vom BMW als auch an ein Waschmittel und vor allem aber auch an den Sound des Dixieland Jazz, wobei man natürlich dann irgendwie auch streiten kann, ob der tatsächlich dann so den gleichen Sound hatte wie die Geräusche, die da auf der Toilette dann entstanden.
Bei der Vermarktung hat Fred Edwards sozusagen den Papst in der Tasche.
Denn als Johannes Paul II. 1980 München besucht, erhält der Dixie-Klo-Pionier den ersten Großauftrag für seine mobilen Toilettenkabinen.
Das wird der große Durchbruch des Dixie-Klos.
Übrigens, der Papst hat das damalige Luxusmodell bekommen.
Mit Heizung und Waschbecken.
Eine öffentliche Toilette kann man auch kommunikativ besetzen.
Zum Beispiel mit Graffitis.
Oder Gaga-Sprüchen.
Manchmal aber auch mit regimekritischen Botschaften.
Wie vor einigen Jahren während der Toilettenrevolution in China.
Für viele war die öffentliche Toilette noch so der einzige Ort, an dem keine Kameras aufgestellt waren, an dem sie sich sicher fühlten. Und dort wurden tatsächlich dann immer mehr politische Botschaften hinterlassen. Es war auf jeden Fall so ein kleiner, stiller Protest am stillen Örtchen und einer, der sicher den Mächtigen in der Regierung natürlich nicht gepasst hat.
Die Frage, wer wo pinkelt, ist auch politisch.
Es geht um Potty Parity.
Töpfchengerechtigkeit.
Die Journalistin Rebecca Endler hat sich damit beschäftigt.
Als hier die Großstädte an die Kanalisation angeschlossen wurden, hat man Bedürfnisanstalten, das waren richtig prunkvolle Bauten, in die Innenstädte gestellt. Die waren aber eben wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorenthalten und das waren eben Cis-Männer. Und das hat sich bis heute verewigt, dass wir immer noch mehr Pinkel Möglichkeiten überall für Menschen mit Penis haben als für alle anderen.
Und wenn weit und breit gar keine Toilette in Sicht ist?
Dann gehe ich ins Gebüsch.
Das kann aber teuer werden.
Eine Studentin in Amsterdam wird 2015 beim Wildpinkeln erwischt.
Und bekommt ein Bußgeld in Höhe von 140 € aufgebrummt.
Sie legt Einspruch ein und wird dann vor Gericht geladen.
Obwohl sie sich damit verteidigt, dass es in Amsterdam zwar 35 Urinale gebe,
aber nur 3 Toiletten, die für Frauen oder Menschen im Rollstuhl geeignet seien,
lässt der Richter sie nicht davonkommen.
Nach der Verurteilung rufen die Frauen überall in den Niederlanden zu Pinkelprotesten auf,
bei denen sie demonstrativ in Pissoirs oder auf dem Gehweg urinieren.
Nach 9 Jahren Kampf haben sie es geschafft.
Amsterdam will 4 Millionen Euro in öffentliche Toiletten investieren,
die alle barrierefrei benutzen können.
Der öffentliche Raum ist einfach ein Spiegel von gesellschaftlichen Strukturen. Und wer sich im öffentlichen Raum frei bewegen kann, daran zeigt sich eben auch, wer hier willkommen ist. Und da ist die fehlende Toilette ein Symbol dafür, wen wir im öffentlichen Raum haben wollen und wer nicht.
Der Kampf um eigene und sichere Toiletten wird einmal im Jahr besonders thematisiert.
Am Welttoilettentag, der seit mehr als 20 Jahren am 19. November auf diese Probleme aufmerksam macht.
Gleichzeitig haben wir den Welttoilettentag ja auch deswegen, weil es eben aufmerksam machen soll auf mehr als 30% der Weltbevölkerung, die eben keinen Zugang zu Toiletten haben, zu sauberem Wasser und Sanitäreinlagen.
Die müssen dann unter freiem Himmel auf Feldern defizieren. Also defizieren bedeutet eben auf die Toilette gehen. Und es birgt natürlich die Gefahr, dass dadurch dann viele Krankheiten übertragen werden, wie Cholera, wie Typhus, wenn das alles nicht sauber entsorgt werden kann.
2016 hat eine Studie herausgefunden, dass Frauen, die keinen Zugang zu einer Toilette haben, mehr als doppelt so häufig Opfer von sexueller Gewalt werden als solche, die eine Toilette haben.
Und das UN-Kinderhilfswerk weist darauf hin, dass fehlende Toiletten dazu führen, dass Mädchen während ihrer Menstruation nicht zur Schule gehen.
Es gibt Organisationen wie die World Toilet Organization zum Beispiel, die sich darum kümmern, das Ziel haben, bis 2030 allen Menschen auf der Welt eine eigene Toilette, einen eigenen Sanitärzugang zu verschaffen. Aber dieses Ziel gibt es schon seit vielen Jahren und das haben wir 2024. Und es ist eigentlich unrealistisch, dass dieses Ziel jemals erreicht werden kann.
In Sachen Hightech-Toiletten ist Japan weltweit führend.
Die gläsernen WCs des Architekten Kengo Kuma in Tokio kommen sogar in Wim Wenders neuen Film Perfect Days vor.
Mithilfe einer sogenannten Smart-Glass-Technologie wird die Kabine undurchsichtig, sobald sich die Tür schließt.
Um unangenehme Toilettengeräusche kümmert sich in Japan die Otime.
Das ist eine alte Sagengestalt, die Göttin und Meeresfürstin in der japanischen Mythologie. Nach der wurde das dann benannt, tatsächlich, dass man dann auf Knopfdruck dann diese Soundbox bedienen kann.
Die öffentliche Toilette ist ein bedrohter Ort.
Entweder wird sie aus Kostengründen privatisiert oder gleich geschlossen.
Wer die 50-Cent-Gebühr für die Benutzung nicht bezahlen kann
und erst recht kein Geld hat, ein Café oder Restaurant zu besuchen und dort die Toilette zu benutzen, hat ein großes Problem.
Besonders für die weibliche Blase ist der öffentliche Raum bis heute unterversorgt.
Bei der Suche hilft meistens nur noch eine Toilettenfinder-App.
Ansonsten
halt Beine zusammenkneifen.
In Paris sorgen 185 Jahre nach der Aufstellung der Pissotière-Säulen ihre Nachfolger wieder für Aufregung.
Die Objekte des Anstoßes sehen auf den ersten Blick aus wie quietschrot gestrichene große Blumenkästen.
Auf den zweiten Blick entpuppen sie sich als Öko-Urinale.
Vor allem eins dieser Uri-Trottoirs sorgt für Hohn und Spott.
Es steht am Ufer der malerischen Saint-Louis-Insel im touristischen Herzen von Paris.
Wer sich hier erleichtert, hat eine schöne Aussicht auf die vorbeifahrenden Touristenboote auf der Seine und die Liegestühle am gegenüberliegenden Ufer.
Aber auch umgekehrt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Errichtung erster öffentlicher Pissoirs in Paris. Zeitzeichen am Montag über Friederika Mandelbaum, Kopf des organisierten Verbrechens in New York.